Waldseiten zum Hören, der Podcast. Hallo zurück bei einer neuen Folge des Waldseiten-Podcasts. Mein Name ist Eva Tendler und ich freue mich, dass ihr bei dieser fünften Folge der Waldseiten wieder zuhören. Aus einer der früheren Folgen wissen Sie vielleicht noch, dass fast die Hälfte der Wälder bei uns in Deutschland in privatem Besitz sind. 2 Millionen Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gibt es bei uns. Und deshalb möchte ich Sie zu Beginn dieser heutigen Folge auf ein kleines Gedankenspiel mitnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Ort, in Ihrem Wohnort unterwegs. Sie wollen ein bisschen Sport treiben. Würden Sie dazu in einen fremden Vorgarten gehen? Würden Sie in einem fremden Vorgarten ein paar Runden joggen gehen, vielleicht ein paar Mal auf den Pflaster des Nachbars links rum und dann gegen den Drehwurm noch ein paar Runden rechts rum? Oder stellen Sie sich vor, Sie gehen spazieren und pflücken dann mal eben im Vorbeigehen im Garten 3 Straßen weiter bei der Familie XY ein paar Blümchen. Oder Sie nehmen sich vielleicht ein paar Äpfel vom Baum, ein paar Kirschen. Klingt komisch, oder? Würden Sie vermutlich eher nicht machen. Sich auf dem Grund und Boden von fremden Leuten ungefragt zu bewegen und dort Sachen mitzunehmen, macht man normalerweise ja eher nicht. Kommen wir wieder zurück, beenden wir das kleine Gedankenexperiment und kommen zurück zum Thema Wald. Wie gesagt, beim Wald handelt es sich auch oft um Privateigentum. Wie es da ist, wenn man dort spazieren geht, wenn man Pilze sucht und ein paar Äste mitnimmt, das schauen wir uns heute an. Begehen wir vielleicht bei dieser Gelegenheit einen Hausfriedensbruch oder sogar einen Diebstahl? In der heutigen Folge geht es darum, was im Wald erlaubt ist und was nicht. Und ich möchte Sie gleich erstmal beruhigen. Nein, keine Sorge, die Polizei wartet sicher nicht auf Sie, wenn Sie das nächste Mal im Wald spazieren gehen. Spazieren gehen, Pilze sammeln, das alles ist legal, das sollen Sie, das dürfen Sie. Aber es gibt schon ein paar Regeln, an die man sich halten darf. Regeln? Immer diese Regeln, gell? Ja, manchmal Nervenregeln, das stimmt schon. Aber im Wald haben Sie meistens eigentlich immer einen tieferen Sinn und Sie helfen uns, dass dann auch wirklich alle auf Ihre Kosten kommen. Da geht es sozusagen um ein Leben und Leben lassen. Es geht darum, dass gleichermaßen alle Leute auf ihre Kosten kommen, dass man sich erholen kann, dass Forstwirtschaft betrieben werden kann, dass die Bäume, Pflanzen und Tiere im Wald, dass keiner zu kurz kommt. Also, Sie können weiterhin im Wald spazieren gehen, entspannt spazieren gehen. Wir haben in unseren Wäldern in Deutschland, in allen Bundesländern ist es gleich ein freies Betretungsrecht. Geregelt wird das im Bundeswaldgesetz, Artikel 14. Dort steht... Artikel 14, erstens. Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten im Walde ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren. Also Sie hören es, kein Waldfrieden, nein Schmarrn, kein Hausfriedensbruch. Egal, ob Sie im Staatswald, Kommunalwald, im Privatwald sind oder sonstiges, Sie dürfen in jedem Wald spazieren gehen, Sie dürfen da joggen, Pokémon Go spielen oder geocachen. Querfeldein ist im Wald erlaubt. Sie müssen also nicht einmal auf den Wegen bleiben. Außer, Achtung, außer in Schutzgebieten oder in Schleswig-Holstein beispielsweise. Es macht aber auch durchaus Sinn, wenn Sie in der Regel auf den Wegen bleiben. Im Wald, Sie haben es vorher gehört, im Artikel 14 sind Sie übrigens auf eigene Gefahr unterwegs. Fällt Ihnen ein Ast auf den Kopf, dann haften Sie alleine. Ausnahmen machen beispielsweise öffentliche Wege oder Straßen durch den Wald oder Waldparkplätze. Als Waldbesucher hat man also grundsätzlich einmal freies Betretungsrecht im Wald. Dieses Betretungsrecht hat aber seine Grenzen. Und zwar genau dann, wenn Sie gewerblich im Wald unterwegs sind. Dann brauchen Sie das Okay der Eigentümer und eine vertragliche Vereinbarung. Ist ja klar, Sie ziehen dann nämlich einen finanziellen Vorteil aus dem Wald eines anderen und der möchte dann eben auch für seinen Wald ein Stück abhaben, nachdem er ja die Kulisse oder die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt. Das ist dann nichts anderes, wie wenn Sie vielleicht einen Ballettsaal zur Verfügung stellen. Den können Sie auch vermieten an jemanden, der dort Ballettstunden anbietet. Nichts anderes ist dann im Wald mit dem Waldeigentümer. Wenn Sie im Wald unterwegs sind, gerade bei Querfeldeintouren, dann setzt allerdings die Fairness gegenüber der Waldnatur und gegenüber dem Waldeigentümer voraus, dass Sie bei Ihren Wegen durch den Wald nicht alles niedertrampeln. Und das gilt auch, wenn Sie im Wald Picknick machen, was übrigens grundsätzlich mal erlaubt ist. Aber wir alle, prinzipiell jeder sollte mit etwas Achtsamkeit unterwegs sein. Achtsamkeit ist im Wald eh was Schönes, wenn man ein bisschen schaut, wo man hintritt, was um einen rum ist. Und so ist es dann eben auch, dass man aufpasst, dass man nicht junge Bäumchen niedertrampelt. Junge Bäumchen leiden doch ziemlich darunter, wenn sie umgetreten werden. Der andere Punkt ist, dass man beim Weg durch den Wald auch das Wild leicht verschreckt. Es gibt unter den Jägern immer wieder Stimmen, die gerade im Winter, wenn es richtig kalt ist und der Schnee liegt, dann eben solche Störungen durch Waldbesucher kritisch sehen. Es ist nämlich so, wenn das Wild vor Erholungssuchenden aufgeschreckt wird und dann flüchtet, dann verbraucht es unnötig viel Energie. Und diese Energie, die holt es sich dann nur zu gerne zurück, wenn es an jungen Bäumchen knabbert. Und diese Bäumchen, einmal angeknabbert, die wachsen dann entweder nicht mehr oder sie wachsen eben nicht mehr so gerade, wie es dann die Waldbesitzenden später bräuchten, damit sie einen finanziellen Gewinn aus ihren Bäumen erzielen können. Soweit auf alle Fälle mal die Theorie, an der mit Sicherheit auch etwas dran ist. Sie haben es vorher schon mal gehört, das Wort Geocachen. Für alle, die nicht wissen, was Geocachen ist, beim Geocachen werden kleine Schätze versteckt, unter anderem eben auch relativ oft im Wald. Über das Internet oder über eine kleine App auf dem Smartphone findet man dann die Geokoordinaten zu diesem Schatz. Diese Geokoordinaten, die sind dann manchmal auch verschlüsselt in einem kleinen Rätsel und man kann dann eben mit dem Handy sich auf die Suche nach etwas Versteckten, etwas Verborgenem machen. Das macht Spaß, macht wirklich Spaß, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann man die dadurch ganz gut in den Wald locken. Aber man muss so einen Schatz ja, wenn man ihn versteckt, nicht unbedingt inmitten einer Wildruhezone platzieren, sondern man kann ja durchaus auch im näheren Umfeld von Wegen bleiben. Gerade nachts ist es zwar ziemlich spannend, im Wald Geocaches zu orten, aber wenn man dann mit der Lightbooster-Taschenlampe 5100 plus unterwegs ist, verschreckt man doch ganz ordentlich die Tiere, die jetzt eigentlich in der Nacht endlich mal von uns Menschen ihre Ruhe hätten. Und wir bleiben beim Thema Wild. Wir kommen gleich mal zum Gassigehen mit dem Zamperl. Muss das Zamperl an der Leine bleiben? Ja, das kommt drauf an. Beispielsweise im Bayerischen Jagdgesetz findet man in Artikel 56 Absatz 2 Nummer 9 folgenden Passus. Mit Geldbuße kann belegt werden, wer Hunde in einem Jagdrevier unbeaufsichtigt frei laufen lässt. Dazu muss man sagen, dass eigentlich fast jeder Wald zu irgendeinem Jagdrevier gehört. Unbeaufsichtigt, das heißt jetzt nicht automatisch, dass der Hund gerade nicht an der Leine läuft, sondern es ist so, ein Hund muss sich im Wirkungsbereich seines Herrchens oder Frauchens befinden. Übersetzen wir das mal, also in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen dürfen unsere vierbeinigen Freunde frei laufen. Aber nur dann, wenn sie so gut erzogen sind, dass sie beim Besitzer bleiben und nicht dem nächsten Hasen oder Reh wild kläffend hinterher jagen. Und wenn es noch nicht so gut klappt, dann müssen Fifi und Bello an die Leine, ob sie wollen oder nicht. So lange, bis sie eben gelernt haben, beim Herrchen zu bleiben, egal wer da gerade vor ihrer Nase hoppelt. Das Betretungsrecht hat für Hunde also seine Grenzen, aber auch für uns Menschen gibt es Grenzen. Und zwar genau dann, wenn wir an Zäune oder wenn wir an Wegsperrungen kommen. Zäune? Die sind im Wald immer dort zulässig, wo es forstwirtschaftlich nötig ist. In der Regel ist es da, wo junge Bäumchen beispielsweise vor Wildverbiss geschützt werden sollen. Und solche gezäunten Flächen dürfen dann auch wir Spaziergänger nicht einfach stürmen, auch wenn dort der schönste und größte Steinpilz aller Zeiten lockt. Es geht schließlich dann um das Leben des zukünftigen Waldes. Ja, und um unser eigenes Leben geht es bei Wegsperrungen. Ja, ich weiß schon, es ist lästig, wenn man auf einmal nicht mehr weiterkommt, weil da so ein blödes Absperrband flattert und uns ein Schild den Durchgang verwehrt. Man kann um Absperrungen sicher rumgehen. Nein, kann man nicht, sollte man nicht, es sei denn, man ist akut lebensmüde. Hinter Wegsperrungen lauert dann nämlich eigentlich ein paar Meter weiter eine ziemlich reale Gefahr, und zwar die Gefahr durch Baumfällungen. Sie müssen sich das vorstellen, so eine Fichte wiegt ca. 900 Kilo pro Festmeter Stamm und dann kommt noch die Baumkrone dazu. Das können schon mal so um die 2 Tonnen sein. Und ganz ehrlich, 2 Tonnen will keiner auf den Schädel bekommen. Also wenn Sie an eine Wegsperrung wegen Holzfällarbeiten kommen, niemand will Ihnen das Recht streitig machen, dass Sie in Ihrem oder gefühlt Ihrem Wald spazieren gehen. Es geht darum, Sie und Ihr Leben sollen geschützt werden und auch das Leben der Waldarbeiter, die sich dann eben auf die Holzernte konzentrieren können und nicht zusätzlich noch nach Waldbesuchern Ausschau halten müssen, die sich nicht an irgendwelche Wegesperrungen halten. Das nächste Argument, gerade bei Wegesperrungen, das lautet dann oft: Aber warum fällen die denn da überhaupt? Die sollen doch die schönen Bäume stehen lassen. Die machen den Wald kaputt. Nee, machen sie nicht. Schauen wir mal wieder ins Waldgesetz. Dort ist über die jeweiligen Landeswaldgesetze geregelt, dass jede Handlung durch welche die Produktionskraft des Waldbodens vernichtet oder wesentlich geschwächt oder durch welche der Waldboden beseitigt wird, Klammer auf Waldzerstörung, verboten ist. Zum Beispiel Bayerisches Waldgesetz, Artikel 9.1. Die Forstwirtschaft in Deutschland unterliegt sehr klaren Regeln. Dort, wo Holz geerntet wird, wird entweder neuer Wald gepflanzt oder die jungen Bäumchen stehen schon in den Startlöchern. Sobald die hohen Bäume raus sind aus dem Waldbestand, starten die kleinen nämlich dann auch ganz schnell durch, weil sie dann endlich das Licht bekommen, das sie zum Wachsen brauchen. Naja, und das Holz der alten Bäume? Wir alle wollen ja schließlich unser Holz für Möbel. Wir schreiben auf Papier, das wird aus Holz gemacht. Unsere Häuser sind sehr oft aus Holz gebaut, allein der Dachstuhl, wenn Sie an den denken. Spielzeug, Zellstoff, alles Mögliche. Holz ist überall in unserem Leben. Aus meiner Sicht ist es sehr viel verantwortungsbewusster, wenn wir Holz verwenden, das aus unseren Wäldern kommt. Aus unseren Wäldern, in denen es sehr klare Regeln zugunsten von Wald und Mensch und Natur gibt. Als wenn wir das Holz billig aus irgendwelchen Ländern holen, wo es eben solche Regeln nicht gibt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema. Also, Holzernte und Waldpflege stehen vor allen Dingen im Herbst und Winter an und dann müssen wir Waldbesucher, um da nochmal drauf zurückzukommen, dann müssen wir Waldbesucher halt mal einen Umweg gehen. Konfuzius sagt, der Weg ist das Ziel und manchmal muss man eben einen Umweg gehen, um ans Ziel zu kommen. Sperrungen kann es übrigens auch dann geben, nicht nur wenn Holzernte ist, sondern auch dann, wenn akute Waldbrandgefahr herrscht in einzelnen Bundesländern. Beispielsweise in Brandenburg gibt es eine Regelung, dass Waldwege bei akuter Waldbrandgefahr gesperrt werden können. Nicht, dass irgendjemand, was man übrigens prinzipiell nicht sollte, nicht darf, falls irgendjemand aus Versehen doch eine Zigarette raucht oder sonstiges, weil das für den Wald und dann eben entsprechend für die Menschen und auch die Tiere brandgefährlich wäre. Apropos Umweg. Das war ein gutes Stichwort. Abkürzungen und spannende Wege querfeldein im Wald, die sind nur für Fußgänger gestattet. Reiten und Radfahren abseits der Wege, auch wenn es besonders den Mountainbikern schwerfällt, ist leider nicht erlaubt. Für Reiter und Radfahrer gilt, bitte bleiben Sie auf den vorgesehenen Wegen. Und gerade das Mountainbiken führt im Wald oft zu Streit. Streit mit Spaziergängern, die sich durch die Radfahrer belästigt fühlen. Streit mit den Waldbesitzenden wegen vielen umgefahrenen kleinen Bäumen, wegen Schäden an Wurzeln von großen Bäumen, wegen Schäden an Waldwegen. Streit mit Jägern, weil das Wild verschreckt wird. Darf man jetzt gar nicht mehr Mountainbiken oder Radfahren im Wald? Doch, darf man. Dürfen sie. Und zwar dürfen sie das Ganze auf geeigneten Wegen. Und die Betonung, die liegt dabei bei auf den Wegen, nicht abseits von den Wegen. Was geeignete Wege sind, das ist wohl teilweise etwas strittig. In der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung ist festgesetzt, dass außerorts gemeinsame Rad- und Fußwege mindestens 2 Meter breit sein müssen. Und deswegen gibt es so etwas wie eine 2-Meter-Regel. Und die besagt, dass Radfahren im Wald auf Wegen, die eben 2 Meter oder breiter sind, absolut okay ist. Und sagen wir mal so, bei 2 Metern ist auf jeden Fall genug Platz, sodass man auch dann andere Waldbesucher gut und sicher überholen kann. Sowohl die Mama, die mit dem Kinderwagen unterwegs ist, als auch die Oma, die vielleicht mit dem Rollator gerade unterwegs ist. Da gibt es dann einfach keinen Streit. Und im Übrigen besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass man sich mit den Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen zusammensetzt und Absprachen trifft. Man kann dann, wenn man mit den Leuten geredet hat, offiziell Trails im Wald anlegen. Dann gibt es keine Beschwerden mehr und jeder ist glücklich. Gleiches gilt übrigens auch für andere Sportarten, die Geräte haben, beispielsweise Skifahren im Wald. Ah, schön. Ein Zelt, ein Lagerfeuer, das alles weckt so ein bisschen Erinnerungen an die Kindheit. Und dann noch ein bisschen Stockbrot grillen. Schön, oder? Sorry, nicht erlaubt. Wir hatten vorher das Thema Waldbrand. Rauchen, Feuer machen, grillen, das alles ist im Wald halt leider nicht erlaubt. Gerade im Sommer wäre das in manchen Wäldern wirklich brandgefährlich. Aber für alle Grillfans und Huckleberry Finn-Freunde gibt es eine gute Nachricht. Es ist nämlich so, dass bei manchen Wäldern, gerade in bekannten Erholungswäldern, es ab und zu Grillplätze gibt. Das ist dann meistens auf einer großen Waldlichtung oder am Waldrand und dort ist es natürlich dann erlaubt. Das Zelten im Wald ist übrigens ohne vorherige Genehmigung verboten. Aber es gibt auch hier ein paar spezielle Waldzeltplätze. Oder Sie müssen halt mit dem Waldbesitzenden vorher reden. Wer es dagegen noch ein wenig naturnah und rustikaler mag und wem ein Schlafsack reicht, der kann natürlich sich gerne auf ein nächtliches Abenteuer im Wald einlassen. Oder wenn es gut geht, das Abenteuer gemütlich verschlafen. Und wenn sie dann in der Früh aufwachen, dann können sie sich gleich auf die Suche nach etwas Essbarem machen. Bushcrafting, das Überlebenstraining in der freien Natur, ist ja gerade richtig in. Wie ist es denn mit den Sachen, die man im Wald findet? Darf man die vernaschen und mit nach Hause nehmen? Also grundsätzlich gehört alles, was im Wald steht, dem oder der Waldbesitzerin. Außerdem ist nach deutschem Artenschutzrecht beispielsweise die Entnahme von Pflanzen grundsätzlich verboten. Sie haben aber vielleicht ja schon mal von der Hanfstrauß-Regelung gehört. Alle Pilzsucher und Beerensammler oder Blümchenfreunde können also aufatmen. Im Bundesnaturschutzgesetz, Paragraph 39, findet sich folgende Formulierung. Jeder darf abweichend von dem Verbot, von dem Sie gerade gehört haben, jeder darf abweichend davon wildlebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee und Heilkräuter sowie Zweige wildlebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen. Bei Pilzen geht man jetzt etwa davon aus, dass beispielsweise eine Menge von maximal 2 Kilogramm noch im Rahmen ist. Dann kann sich nämlich eine größere Familie mit 8 Personen daheim noch ihr Pilzragout schmecken lassen. Was Sie wissen müssen, in Naturschutzgebieten gibt es diese Hanfstrauß-Regelung nicht. Hier müssen Sie bitte alles stehen lassen, was wächst. Auch stehen lassen müssen Sie bitte all die Pflanzen und Pilze, die unter Naturschutz stehen. Wenn Sie sich jetzt nicht so ganz sicher sind oder nicht auskennen, dann lassen Sie bitte einfach die Pflanzen stehen und nehmen Sie halt einfach nur die hübschen Gänseblümchen am Wegesrand mit. Und ebenso lassen Sie bitte Forstpflanzen stehen, denn damit richten Sie einen finanziellen Schaden beim Waldbesitzenden an, der diese Bäumchen vielleicht ja sogar gepflanzt oder gesät oder dafür gesorgt hat, dass sie wachsen können. Haben Sie es gehört? Im späten Herbst und Winter werfen die männlichen Rehe, also die Böcke, ihr Geweih ab. Das Rotwild, die Hirsche, das gerade eben war ein Hirsch, die folgen dann ab Februar mit ihren großen, imposanten Stangen, die sie eben auch abwerfen. Ja, und solche Reh- und Hirschgeweihe erleben in den privaten Wohnungen seit einiger Zeit eine richtige Renaissance als Dekoartikel. Da findet man weiß oder pink angesprühte 14-Ender über dem Fernseher, silberne Kronleuchter aus Hirschgeweih über dem Esstisch oder eine hippe Garderobenhaken aus Rehquichtel. Und da ist es freilich schön, wenn man bei einem Spaziergang dann mitten auf dem Weg den Abwurf von einem Reh oder sogar einem Hirsch ganz kostenlos vor sich liegen hat. Ab damit nach Hause, Sprühdose, Hammer und Nagel und fertig ist das moderne Wohnzimmer-Accessoire. Ja, leider nein. Es ist nämlich so, alles was Tiere betrifft im Wald, gehört dem dort zuständigen Jäger. Die Wälder in Deutschland, Sie haben es vorher schon mal gehört, ich habe gemeint, fast jeder Wald ist Jagdrevier. Die Wälder in Deutschland sind aufgeteilt in Jagdreviere. Und dort ist dann der jeweilige Revierinhaber oder die Revierinhaberin für die Hege und Pflege des Wilds zuständig und natürlich dann auch dafür, dass Abschusspläne erfüllt werden und der Wald wachsen kann. Über den Abschuss wird das Wild reguliert, damit der Wald weniger verbissen wird und vor allen Dingen junge Bäumchen eine Chance haben zu wachsen, anstatt dass sie im Rehmagen landen. Und in manchen Regionen muss man tatsächlich sagen, ist so ein starker Wildverbiss oder wäre so ein starker Wildverbiss ohne die Jäger, dass ein junger Wald überhaupt keine Chance hätte. Dem Jäger im jeweiligen Revier gehört das Wild zwar nicht, das gehört eigentlich rechtlich gesehen niemandem, aber er oder sie haben das alleinige, ausschließliche Recht, sich das Wild anzueignen. Und dazu gehören eben auch die Abwurfstangen, Eier, verendete Tiere etc. Waldbesucher dürfen weder lebendige noch tote Tiere mit nach Hause nehmen oder auch Material, das von Tieren stammt. Wer ein Geweih findet, muss es, anders als bei Wildunfällen, das Ganze nicht melden, sondern einfach nur liegen lassen. Wer der Versuchung nicht widerstehen kann, darf sich dann ab sofort Wilderer schimpfen und begeht rechtlich gesehen eine Straftat. Ja, der Wilderer, ha? Und was ist jetzt eigentlich mit Holz? Schließlich, der Staatswald, der gehört doch eigentlich der Bevölkerung. Und vielleicht kann man da ja für den Kamin daheim die Säge mitnehmen und einfach mal zuschlagen. Es ist mal wieder so, es zieht sich wie ein roter Faden durch diese Folge der Waldzeiten, es ist mal wieder ganz anders. So kann man es leider nicht machen. Der Staatswald gehört ja schließlich allen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt nur einzelne wenige sich bedienen würden, dann wäre das im Großen und Ganzen zum Nachteil der anderen. Und für den Wald, ganz ehrlich, wäre das auch schlecht. Sie können jedoch beim Forstbetrieb eine Selbstwerbergenehmigung erwerben. Dann wissen Sie auch gleich, wo im Wald und welche Bäume entnommen werden dürfen. Die Voraussetzung für diese Einschlagerlaubnis ist in der Regel, und zwar zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Sie einen Kurs an der Motorsäge gemacht haben und das Ganze nachweisen können. In manchen Bundesländern gibt es eine sogenannte Leseholzregelung. Beispielsweise, ich komme aus Bayern, deswegen immer die bayerischen Beispiele. Beispielsweise in Bayern darf man aus den Staatswäldern, aber nur aus den Staatswäldern, Ausrufezeichen, das, Achtung, Zitat, von selbst zu Boden gefallene, dürre oder angefaulte, nicht für den Verkauf bestimmte Holz, Ende des Zitats, unentgeltlich mitnehmen, also auch Rinde und Zapfen. Im Endeffekt dürfen Sie aber nur so viel mitnehmen, wie Sie tragen können. Mit einem Laster reinfahren und aufladen wäre nicht okay. Schauen Sie da am besten mal nach, wie das bei Ihnen im Bundesland geregelt ist und was die Verordnung dann eben auch besagt. Denn es gibt noch ein paar Beschränkungen, was man eben darf, was man nicht darf. Beispielsweise gibt es immer ein Verbot, Leseholz aus einem Naturschutzgebiet mitzunehmen. Für Naturschutzgebiete ist es eigentlich relativ einfach. Es gilt prinzipiell der Grundsatz, take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Stopp! Moment, eine Sache dürfen Sie immer mitnehmen, immer und überall, egal ob Sie jetzt im Staatswald, Privatwald, Naturschutzgebiet oder wo auch immer im Wald unterwegs sind. Mitnehmen dürfen Sie immer Ihren eigenen Müll und wenn Sie ganz toll drauf sind, dürfen Sie auch den Müll von anderen Waldbesuchern mitnehmen. Und wem das Ganze nicht modern genug ist, der kann das Ganze einfach Plogging nennen und dann quasi beim Spazierengehen noch was Gutes tun. Ja, das war jetzt eine ganze Menge an Verboten. Wir haben ganz schön viele Gebote, Regeln, alles Mögliche jetzt von mir zu hören bekommen, gell? Eigentlich ist es aber recht einfach. Wir sind alle Besucher im Wald und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären bei Ihren Freunden zu Besuch. Sie werden in der Regel, nehme ich mal an, bei Ihren Freunden weder anfangen, die Möbel zu zerstören, noch den Teppich in Brand zu setzen. Sie lassen nicht die chinesische Vase mitgehen und Sie werfen dort im Wohnzimmer sicher auch nicht absichtlich Müll auf den Boden. Ihren Hund werden Sie, vermute ich, falls Sie einen haben, an die Leine nehmen, bevor er den Hamster oder das Kaninchen frisst. Was Sie vor allen Dingen machen mit Ihren Freunden, das ist, dass Sie den Tag genießen, dass Sie zusammen ein bisschen Spaß haben. Und Spaß und Entspannung, das sollen und dürfen Sie auch im Wald haben. Genießen Sie Ihren Besuch im Wald. Und das so, dass sich alle anderen, die da im Wald unterwegs sind, die auch vom und mit dem Wald leben, noch ihre Freude daran haben. Das war jetzt eine etwas strengere Folge der Waldzeiten. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für Sie. Diese Folge können Sie ebenso wie alle anderen Folgen der Waldzeiten nachlesen unter www.waldzeiten.de. Natürlich habe ich auch die entsprechenden Quellen, die rechtlichen Hintergründe für Sie am Ende des Artikels nochmal zusammengefasst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß, wie immer, beim nächsten Waldbesuch. Jetzt wissen Sie ja, was Sie dürfen, was Sie nicht dürfen. Lassen Sie sich's gut gehen. Und bis übernächste Woche, wenn wieder ein neuer Waldzeiten-Podcast online geht. Tschüss!